die ganze Mehrwert ist, wenn die Leute selbstständig sind und motiviert sind, einfach im Werkzeug reinzugehen und versuchen, das selber vorwärts zu bringen. Aber das bedeutet auch, dass wir als Softwareanbieter sind gezwungen, eine Lösung zu bauen, wo es keine IT-Ressourcen braucht.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von BARK und heute geht es mal wieder in die Schweiz. Ich habe nämlich zu Gast Patrick Künzli und Dominik Di Grande, die aus der Perspektive eines Softwareanbieters für Planung und verwandte Themen, aber den menschlichen Aspekt in der Modernisierung des Office of Finance in den Vordergrund rücken. Damit also auch sehr gut zum Data Culture Podcast passen. Wir sprechen über die großen Herausforderungen in so einer Modernisierung, nämlich knappe Ressourcen, enge Deadlines, gestiegene Verantwortung der handelnden Personen und eine hohe Fluktuation auch häufig in den Finanzbereichen und kommen dabei dann auch auf verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu sprechen, wie man eigentlich mit diesen Herausforderungen umgehen kann. Einige Exkurse sind durchaus interessant. Was ist eigentlich mit Fast Close? Der Begriff ist ja irgendwie weg. Wie sieht es eigentlich aus mit Reifegraden zwischen Dach, Italien und Frankreich? Dazu auch eine interessante Beobachtung von den beiden. Insofern wieder viel drin in dieser Folge. Viel Spaß damit. Hallo Dominik, hallo Patrick.
Hallo Carsten.
Hallo Carsten.
Toll, dass ihr beide heute bei mir seid. Ihr seid ja beide unterwegs im Office of Finance und darum soll es vor allem heute gehen hier. Und ich würde gerne das Gespräch starten, eigentlich mit dieser Frage, welche Herausforderungen seht ihr momentan im Finanzbereich? Was sind so die drängendsten Themen?
Ja, also danke für die Frage. Ich fange mal an. Also erstens, was wir eigentlich sehen, ist, dass die Modernisierung generell erfolgt mit der Einrichtung einer Softwareplattform. Es ist eine notwendige Bedingung, aber nicht ausreichend. Und das ist genau das Thema, das wir eigentlich heute ansprechen wollen. Vielleicht möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, um zu erklären, was wir als Unternehmen tun. Das würde dann helfen, die Beispiele aus der Praxis, das Patrick uns erklären wird, zu verstehen. Also Talentia befasst sich speziell mit dem folgenden Bereich, die Unterstützung durch eine Softwareplattform, um alle Bedürfnisse der Unternehmensführung und der Berichterstattung generell aber anzugehen. Das ist wirklich das Hauptthema. Und dort bemerken wir auch, dass es ein Forschungsthema geworden ist mit dem Aufstieg von der KI. Und das ist sehr stark verbunden mit Entscheidungsfindung generell. Und es gibt sehr viele Experten, die darüber reden. Und wir versuchen mit einer Softwareplattform diesen ganzen Prozess zu unterstützen und es so agil zu behalten wie möglich. Und das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema heute bei Kunden generell. Warum? Weil, das haben wir alle bemerkt, die Volatilität steigt massiv, ein bisschen überall. Beispiele muss man nicht unbedingt geben, muss man einfach den Fernseher starten und man sieht eigentlich, wie diese Volatilität ein bisschen überall wie verrückt steigt. Und das ist klar eine größere Herausforderung bei Firmen, die herstellen, die eine Lieferkette haben, als anderen Firmen. Aber generell ist das ein Hauptthema, Modernisierung, um diese Volatilität besser eigentlich zu berücksichtigen.
Das heißt also, ihr kommt quasi aus dem Softwareumfeld, aber sagt von Anfang an, Modernisierung ist jetzt nicht nur Software, sondern es gehört mehr dazu. Könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer umreißen? Was ist dieses mehr? Was brauchen wir noch in der Modernisierung des Office of Finance?
Da kann ich vielleicht gerne einspringen, Carsten. Oder wir sehen ja, also vielleicht noch ganz kurz in unserem Umfeld, also wenn ich jetzt als Kunde auf diese Frage antworte, unser Umfeld ist eigentlich so, sag jetzt mal, Group-Controlling-Abteilungen, im Wesentlichen Controlling-Abteilungen, Fachabteilungen, die in der Regel mit Finanzen zu tun haben, zum Teil auch mit Nachhaltigkeitsreporting. Und wenn ich aus dieser Sicht das Ganze mal erklären möchte und ein bisschen diese menschliche Komponente einbeziehe, weil dort sehen wir auch die gewisse Anfälligkeiten oder vielleicht eine Schwachstelle in dem Sinne auch im ganzen Prozess. Oder da gibt es halt verschiedene Themen und Kriterien, die wir immer wieder in der Praxis sehen. Und ich habe da wirklich in den letzten Monaten auch sehr gute Erfahrungen oder sehr intensive Erfahrungen gemacht. Oder da geht es einerseits mal den Faktor Ressourcen. Wie ist die Ressourcenausstattung? Da geht es um Themen wie kurze Deadlines, die immer kürzer werden, mit all den Möglichkeiten oder den Anforderungen, die das mit sich bringt. Es gibt eine hohe Verantwortung von diesen Leuten und es gibt auch immer wieder Fluktuationsfälle, Krankheitsfälle, die berücksichtigt werden müssen. Das sind so vier Themen, eben Ressourcen, Deadlines, hohe Verantwortung, Fluktuation. Das sind menschliche Komponenten, auf die meiner Meinung nach eigentlich viel mehr Gewicht gelegt werden soll im ganzen Themengebiet Modernisierung des Office of Finance. Und wenn du mir erlaubst, Carsten, würde ich da vielleicht gerne das eine oder andere Beispiel vielleicht aus der Praxis dazu bringen, bevor wir dann ja an einer späteren Stelle vielleicht auch auf Lösungsmöglichkeiten diesbezüglich eingehen können. Ist das okay so, Carsten?
Ja, absolut. Also sag mal so, wir sind ja hier im Data Culture Podcast und da geht's ja genau um die menschliche Komponente im Technologieeinsatz. Deshalb rennt ihr natürlich hier offene Türen ein mit dem genau dem Thema. Und ich finde das schon mal sehr gut, dass ihr es konkreter macht, dass ihr also sagt, Ressourcen, Deadlines, Verantwortung, Fluktuation sind die vier Themen und gerne ein paar Beispiele dazu.
Genau, ja, also genau, ich beginne mal mit dem Thema Ressourcen. Es gibt ganz aktuell in der Schweiz von der Hochschule Luzern gibt es eine ganz, ganz aktuelle Umfrage anfangs 2024, die das Thema Group Controlling generell als Inhalt hat. Und eine der diversen Fragestellungen betrifft eigentlich die Größe von Group Controlling Abteilungen. Also hier geht es jetzt speziell um Konsolidierung, also um die Größe der Group Controlling Abteilungen und auch die entsprechende Ressourcenausstattung. Jetzt in diesem Beispiel personeller Art. Und diese Studie sagt, ohne da jetzt natürlich ins Detail zu gehen, die sagt, dass logischerweise die Größe der Abteilungen abhängig ist auch von der Größe des Konzerns. Je mehr Gesellschaften natürlich, desto größer sind diese Abteilungen. Aber sie zeigt auch sehr eindrücklich, dass, und das stelle ich auch in der Praxis immer wieder fest, dass so kleine bis mittelgroße Konzerne, da spreche ich jetzt in unserer Größenordnung von 20, 30, 40 Gesellschaften, also doch eine gewisse Größe, aber dass das oft, und zwar sehr oft, wirklich One-Man-Shows sind. Also ein Mitarbeiter, der ist für die ganzen Reporting-Prozesse zuständig. Und dazu gibt es dann auch noch Themen wie, ich glaube, man kann das summieren unter dem Begriff Job Enlargement. Also da kommen immer noch weitere Themen dazu. Ich habe gerade letzthin mit einem Group Controller gesprochen. Der hat gesagt, ja, er hätte wirklich keine Zeit mehr, keine Ressourcen mehr, weil er wurde beauftragt, das ganze Thema ESG jetzt auch noch in seinem Bereich mit aufzunehmen. Und das ist ein Riesenthema, wie wir alle kennen. Und das ist wirklich ein großer Punkt. Und dieses Ressourcenthema ist wirklich ein kritisches Thema aus meiner Sicht, die Erfahrungen, die wir in der Praxis sammeln.
Ja, absolut. Also dieses ESG-Thema höre ich sehr oft. Das heißt, es kommt eindeutig im Office of Finance an, als Thema, was eben da angesiedelt wird. Wir haben dazu gerade eine Studie gemacht im ESG-Bereich, die gezeigt hat, dass so inzwischen ungefähr ein Drittel der Unternehmen das im Office of Finance schon angesiedelt hat. Die Tendenz ist eindeutig wachsend und sehen das also auch und das, was man eben in Gesprächen hört, aber jetzt auch in der Studie eben sehen konnte. Seht ihr noch andere Themen neben ESG, die jetzt irgendwie recht stark im Finanzbereich für mehr Ressourcenbedarf sorgen?
Also ich sehe eigentlich ESG als ein wichtiges Thema, der nicht neben dem Rest stehen sollte. Es sollte wirklich ein Bestandteil von der gesamten Unternehmensführung werden. Und klar, bei der ESG beruht man sehr stark auf KI-Prozesse, weil der narrative Teil ist dort extrem wichtiger geworden und das bedeutet, die Kennzahlen sind nicht nur Zahlen, sondern man hat oft so narrative Abschnitte, die auch verknüpft sind mit Zielen und Maßnahmen. Und der narrative Abschnitt wird irgendwie eine Kennzahl. Und das ist ziemlich eine größere Herausforderung für Kunden heute, besonders für die Office of Finance, weil die werden immer mehr dafür verantwortlich, aber man spricht nicht nur von Zahlen. Und das ist wirklich etwas, das wir in unserer Vision, wie unsere Lösung sich weiterentwickelt, wahrnehmen. Auch was die ESG-Thematik bedeutet, ist, dass alles, was wir machen bei Performance Management, wird viel breiter und operativer. Und das kommt hauptsächlich davon, dass wir die ganze Wertschöpfungskette modellieren sollten. Das hätten wir eigentlich schon früher machen sollen. Aber bei ESG ist es nicht mehr nur ein Vorschlag, es ist eine Pflicht. Man muss die ganze Wertschöpfungskette modellieren und verstehen, planen, simulieren und nicht nur die Lieferkette, sondern auch die Nachfragekette, weil immer mehr spricht man eigentlich von dieser Kreislaufwirtschaft und das müsste man auch irgendwie im Planungsmodell reinbeziehen und mal simulieren, planen, schauen, wie man sich eigentlich hier verbessern könnte. Und deswegen würde ich sagen, alle diese Themen sind sehr stark verknüpft und das bedeutet zwei Dinge. Erstens, die Software muss als Plattform die drei unterschiedliche Reporting-Prozesse unterstützen, also Finanz, Management und ESG. Und bei den Mannschaften sehr viele neue Themen zu lernen und idealerweise müssten die Ansätze gleich sein, dass man nicht x-mal lernen muss, wie man den Reporting oder den Berichterstattungsprozess umsetzt, sondern dass man nur einmal das Ganze lernt und als Team zusammenarbeiten kann und diese unterschiedlichen Themen zusammenbringen kann, schlussendlich im Bericht, weil heute hat man noch unterschiedliche Berichte bei ESG und Finanz, aber in 3-4 Jahren wird es Pflicht sein, nur noch ein integriertes Bericht zu haben. Und das ist ein Riesengrund, warum man heute anfangen soll, sich zu modernisieren. Nicht, dass man das sehr kurzfristig erreichen wird, aber es ist so eine lange Arbeit, wo alle diese Kultur lernen müssen und einfach anders und besser zusammenarbeiten sollen.
Ja, absolut. Jetzt hast du gesagt, das eine ist, die Wertschöpfungskette muss ganzheitlicher abgebildet werden. Das zweite ist, es wird operativer. Da würde ich gerne nochmal nachfassen, weil das, wir nehmen das auch als Trend wahr, dass jetzt zum Beispiel im Bereich Planung, wo ihr ja auch stark aktiv seid, dass diese, ich nenne es mal Erweiterung der Finanzplanung mit operativen Teilplänen, dass das doch in vielen Unternehmen vorangetrieben wird und zwar in ganz unterschiedliche Richtungen. HR ist häufig ein Thema, was wir sehen, aber eben natürlich auch Sales, Marketing, Lieferkette ist so ein Thema. Aber da würde mich mal euer Blick drauf interessieren. Wie stark ist dieser Trend in Unternehmen?
Was wir eigentlich bemerken bei Kunden immer mehr, ist, dass in diesem ganzen Planung, Simulationsprozess, Reporting-Prozess, neue Ideen, Innovationsprozess, sind immer mehr operative Leute auch dabei, mit Unterstützung von Finanzpersonen. Und das bedeutet auch, dass wenn wir unsere Lösung heute umsetzen, müssen wir nicht nur Finanzpersonen schulen, die normalerweise ziemlich einfach zu schulen sind, weil sie machen das eigentlich schon seit Jahren, aber wir müssen auch Leute von dieser ganzen Lieferkette schulen und auch Leute, die nicht unbedingt in der Firma sind, sondern außer der Firma arbeiten, Lieferanten und so weiter, die müssen wir auch schulen. Und deswegen haben wir so einen Coaching-Ansatz als Umsetzungsstrategie und als Weiterentwicklungsstrategie bei der Plattform. Und vielleicht kannst du dort ein paar Wörter sagen, Patrick, darüber, weil ich glaube, das ist ja, es ist ein Weg, wie man mehr Leute einbeziehen kann und diesen operativen Teil besser unterstützen kann.
Genau, das kann ich gerne machen. Genau, und zu deiner Frage vielleicht noch kurz, Carsten, also ich kann das bestätigen, diese operativen Teilpläne, da sieht man mehr und mehr. Also wir haben jetzt doch auch Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, dass, oder ich sag mal so, wenn ein Kunde ein Planungsprojekt beginnt, dann beginnt er irgendwo High-Level und wirklich die wichtigsten Planzahlen, ob jetzt Treiber basiert oder nicht, ist eine andere Frage, aber das ist mal wichtig, das Gerüst zu definieren und zu erfassen. Und dann geht's weiter und wir haben jetzt wirklich gerade ein größeres Planungsprojekt gemacht, wo man dann wirklich entschieden hat, wirklich die Pläne, diese Teilpläne, wie du sie genannt hast, wirklich in die operativen Abteilungen zu verteilen. Einfach aus zwei Gründen. Erstens mal, man wollte aus Sicht der Gruppe oder der Gesellschaft wirklich verstehen können, wie kommen diese Zahlen zustande, was sind meine Treiber oder was haben sich die Leute dabei überlegt. Und zweitens den Prozess, und das ist eigentlich auch das Thema dann wieder von heute, diesen Prozess ein bisschen von den Menschen, die dahinter stecken, unabhängiger zu machen. Vorher war das alles, die wir in verschiedenen Files, glaube ich Excel-Files waren es, in ganz unterschiedlichen Ausprägungen definiert, dann irgendwie zusammengefasst und diesen Prozess wollte man in den Griff bekommen. Jetzt zu dieser Frage, und das ist wirklich ein glaube ich, ein wichtiges Instrument, was ich als Kunde wahrscheinlich auch von meinem Berater erwarten würde, was wir als Softwareanbieter auch liefern, andere natürlich auch, dieser Coaching-Ansatz. Und in diesem Coaching-Ansatz, weiß nicht, ob man versteht, was damit gemeint ist, aber ich kann es vielleicht ganz, ganz kurz erklären. Der Coaching-Ansatz bedeutet in unserer Terminologie, wir haben ein Thema mit dem Kunden, wir unterbrechen das Thema fachlich mit dem Kunden. Wir als Berater, wir präsentieren verschiedene Optionen, um die Lösung umzusetzen. Die Umsetzung selber passiert nachher im Wesentlichen begleitet durch uns, durch den Kunden. Also das nennen wir diesen Coaching-Approach. Und dieser Coaching-Approach hat viele Vorteile, neben der Tatsache, dass sich der Kunde wirklich identifiziert mit der Software, auch mit den Prozessen, mit der Technologie. Eben, das hat auch zur Konsequenz, dass der Kunde nachher relativ unabhängig ist von zum Beispiel externen Beratern, wie wir das sind, wirklich eigene Modelle neu erstellen kann aufgrund seines Wissens. Und diese Tatsache, die nutzen viele Kunden und erweitern dann ihre Modelle intern in der Unternehmung, zum Teil ohne, dass wir da irgendwo etwas wissen, was auch nicht zwingend nötig ist natürlich. Aber das ist eigentlich dieser Coaching-Ansatz und den sehen wir mehr und mehr und den pflegen wir auch aktiv als Talentia jetzt beispielsweise.
Ja, wir haben jetzt einiges über Planung besprochen und das im Kontext dieser Herausforderung Ressourcen. Die zweite, Patrick, die du genannt hast, war ja Deadlines. Da frage ich mich gerade, ob das nicht auch viel mit der Planung zu tun hat, dass wir jetzt engere Deadlines haben. Denn neulich hat mal jemand gesagt, Planung ist ja eigentlich tot. Wir machen eigentlich nur noch Forecasting, genau wegen dieser beschriebenen Herausforderung der Agilität. Ja, dass wir also so viel Veränderungen haben, dass wir uns eigentlich auf einen engermaschigeren Prozess hier einstellen müssen, um letztendlich diese Änderung auch abbilden zu können. Hattest du das auch im Sinn beim Thema Deadlines?
Ja, das ist so. Also ich beim Thema Deadline war jetzt mein Fokus war eher, also neben der Planung sind wir zum Beispiel auch sehr aktiv in der Konzernkonsolidierung oder Management Reporting. Und wenn ich jetzt mein Thema Deadlines war eigentlich eher darauf bezogen, dass halt dieser Controller oder Group Controller ressourcenmäßig knapp bemessen, Monat für Monat irgendwie am dritten, vierten, siebten Arbeitstag seine Zahlen liefern muss. Und das ist wirklich zum Teil sehr tough, hat viele, viele Konsequenzen, vor allem jetzt auch in One-Man-Shows. Ich habe eigentlich diesen Punkt mehr auf diese Situation bezogen. Und ich meine, da spielt Technologie natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. All diese Prozesse für die Automatisierung, Daten, Anbindung, Verarbeitung, Auswertung, das soll möglichst automatisiert werden, selbstverständlich. Aber eben, es sind immer die Menschen dahinter, oder die diese Deadlines abbilden müssen. Und das ist wiederum auch das Schwache in dem Sinne Glied in diesem ganzen Prozess. Und zusammen mit engen Ressourcen und kurzen Deadline, gepaart auch, das war der dritte Punkt, mit hoher Verantwortung, ich muss die Zahlen liefern. In der Regel geht das direkt an, bei uns ist es der Verwaltungsrat oder der Aufsichtsrat oder das Management oder zum Teil Aktionäre oder Banken. Das ist doch eine sehr hohe Verantwortung, die auf diesen Menschen lastet. Und da müssten Maßnahmen oder Elemente gefunden werden. Zusammen mit der Modernisierung der Technologie, die das unterstützen und die dieses menschliche Element vielleicht oder das Risiko, das damit verborgen oder verbunden ist, dass dieses Risiko ein bisschen abgeschwächt wird. Das war eigentlich mein Hintergedanke.
Ja, dieses Stichwort Fast Close, was du eigentlich gerade auch mit erwähnt hast oder du hast nicht gesagt, aber das steckt ja so ein bisschen dahinter, eben Deadlines zum Veröffentlichung von Konzernabschlüssen. Das Stichwort, finde ich, hört man seit Jahren eigentlich gar nicht mehr oder ganz wenig. Das hatte, glaube ich, mal so einen Boom. Woran liegt das? Ist das, haben die meisten, sagen wir mal, das inzwischen irgendwie einigermaßen im Griff oder ist das einfach nur als Thema verschwunden, aber die Herausforderung ist geblieben quasi?
Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, Carsten. Ich habe die letzthin mal mit jemandem diskutiert. Wir haben auch ein Webinar zu diesem Thema gemacht übrigens. Ich kann das bestätigen. Das Wort ist ein bisschen verschwunden aus Gedankengut vieler Leute, weil ich einfach glaube, dass viele Konzerne, mindestens die ich jetzt kenne, und das sind doch einige, die kennen Fast Close schon und die machen Fast Close. Wie auch immer das genau definiert wird, oder da gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten, etwas Fast Close zu nennen. Aber ich glaube, heute sind die Konzerne zum Teil so schnell, dass das eigentlich gar nicht mehr ein großes Thema ist. Und was dazu kommt, aus meiner Sicht jetzt, das war so ein bisschen auch ein Wettbewerb unter den Konzernen selber, die kotiert sind. Wer ist jetzt der Schnelle? Wem das nutzt schlussendlich, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das hat sich einfach ein bisschen abgeschwächt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ob das wirklich so ist. Das müssen andere beurteilen. Aber Fast Close ist schon noch ein wichtiges Thema, aber es wird einfach vielfach schon eingesetzt und ist darum vielleicht nicht mehr so in aller Munde zu finden.
Wir haben schon öfters darüber mit Patrick gesprochen bezüglich dieses Thema Fast Close, weil Talentia ist nicht nur aktiv in der Schweiz, sondern auch sehr aktiv in Südeuropa generell. Und was wir bemerkt haben, ist, in der Schweiz sind wir sehr vorgeschritten mit dem Fast Close. Ziemlich beeindruckend eigentlich. Aber zum Beispiel in Italien, Frankreich weniger. Und dort ist es immer noch ein Thema. Von daher, der Reifegrad zwischen Ländern ist nicht unbedingt immer gleich. Es gibt auch andere Themen, wo die anderen mehr vorgeschritten sind. Zum Beispiel in Italien ist ESG sehr vorgeschritten, weil es ist schon Pflicht eigentlich seit 7 oder 8 Jahren. Und dort sind sie sehr vorgeschritten gegenüber Frankreich oder auch die Dachregion. Und von daher, Reifegrad ist sehr wichtig. Aber vielleicht auch mit dem Beispiel von diesen italienischen Kunden, das ich eigentlich im Kopf hatte, wo die Lösung eigentlich und dass die Leute eigentlich selbstständig sind bei der Weiterentwicklung ein Thema ist, genau beim Fast Close. Vor 10 Jahren die Firma in Italien da veröffentlichen 1-2 Bericht pro Jahr und dann plötzlich ist die Häufigkeit gestiegen und dann müssen sie einmal pro Monat etwas liefern und dann wurden sie gekauft und dann plötzlich wurde es gesagt, ja okay, einmal pro Monat, aber 3 Tage nach Abschluss. Und das war dann eine Herausforderung, weil es war irgendwie 7-8 Tage nach dem Abschluss. Und da, wie sie ziemlich selbstständig waren, konnten sie die Prozesse verbessern, mehrere Leute einbeziehen, vielleicht Tätigkeiten ein bisschen früher machen. Aber das könnten sie selber eigentlich umgestalten. Klar waren wir da als Coach und auch um Erfahrungen bringen und wie die anderen es machen und so weiter. Aber die Plattform half die ganze Organisation, das selber umzusetzen. Und das ist wirklich meiner Meinung nach die ganze Mehrwert ist, wenn die Leute selbstständig sind und motiviert sind, einfach im Werkzeug reinzugehen und versuchen, das selber vorwärts zu bringen. Aber das bedeutet auch, dass wir als Softwareanbieter sind gezwungen, eine Lösung zu bauen, wo es keine IT-Ressourcen braucht. Weil unsere Ansprechpartner bei Kunden sind nie IT-Personen, sind manchmal Power-User, das bedeutet, sie kennen ein bisschen Scripting, sie verstehen ein bisschen, wie man eine grafische Darstellung baut und solche Dinge, aber sie sind nicht IT-Ressourcen. Und damit sie selbstständig sein können und weitere Leute einbeziehen können, muss das die Lösung eigentlich unterstützen. Aber ja, das wäre die Philosophie. Motiviert sein, den Tool zu verwenden, um vorwärts zu machen.
Patrick, ich würde gerne mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Verantwortung. Das war ja so der dritte Herausforderungsbereich, den du genannt hattest. Und du hast gerade gesagt, dass Menschen immer mehr Verantwortung übernehmen müssen in dem Zusammenhang. Wir haben ja auch einige Beispiele dazu gehört. Und du hast gesagt, man muss ja letztendlich da auch unterstützen und helfen. Da hat sich mir die Frage aufgedrängt, wie denn? Was hast du da für Ideen oder Ansatzpunkte?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage und ist auch nicht einfach zu beantworten, muss ich sagen. Vielleicht kann ich noch mal kurz skizzieren, was ich unter hoher Verantwortung verstehe, oder? Also, es ist ein bisschen, ich habe es, glaube ich, schon gesagt vorher, gekoppelt mit dem Thema kurze Deadlines, mit dem Thema Ressourcen, die zum Teil sehr eng, sehr knapp sind. Und in diesem Gesamtzusammenhang gibt es wirklich eine hohe Verantwortung, einfach mit der Tatsache, dass ich Zahlen oder Informationen liefern muss an meine Anspruchsgruppen. Und was ich jetzt aus meiner Sicht und was wir und auch andere Anbieter natürlich anbieten, sind einfach so Hilfestellungen an Kunden. Beispielsweise, ich habe ein paar Kunden, das sind so Group Controller, One-Man-Shows, und die wissen, dass sie mit einem externen Berater über fachliche Themen sprechen können. Das heißt, jetzt, ich habe eine Fragestellung, irgendjemand verkauft eine Gesellschaft in seinem Konzern, er weiß nicht ganz genau fachlich, wie das jetzt gehen soll. Was wird da wirklich als Ergebnis dann gezeigt werden? Und das sind zum Teil ganz große Zahlen. Da finde ich wichtig, dass man als Lieferant von Software oder Berater halt so quasi als, ich glaube, man kann das Sparring Partner zur Seite steht. Das heißt, wir bieten an den Kunden, dass sie mit uns über Themen sprechen können. Einfach unsere Meinung hören, so eine Zweitmeinung. Und das passiert recht häufig in unserem Umfeld, muss ich sagen. Kriegt man Telefon, E-Mail, wir haben diese Situation, wie würdest du damit umgehen? Und somit kann ich die Verantwortung nicht abgeben, selbstverständlich, aber ich kann eine Meinung einholen von einem Berater, von einem Externen, der sich in diesem Umfeld umkennt. Was aus meiner Sicht jetzt auch für den Kunden sehr hilfreich ist, das sind jetzt gerade wegen engen Deadlines wenig Ressourcen, vielleicht auch so Modelle zur Zusammenarbeit mit Softwarelieferanten oder Partnern. Wir nennen die in unserem Fall Business Services. Das kann auch anders benannt werden in anderen Fällen, aber da geht es darum, dass wir eigentlich mit dem Kunden Vereinbarungen haben, dass sie auf unsere Ressourcen zugreifen können. Ein Beispiel, ein Kunde hat eine Gruppe von Gesellschaften gekauft, ein Konzern. Deadline ist immer noch der dritte Tag im Folgemonat und das muss kurzfristig abgebildet werden. Und da bieten wir dem Kunden an, mit diesen Business Services auf unsere Berater zuzugreifen, damit die den Kunden jederzeit unterstützen können. Und das sind so Tools und Möglichkeiten, die aus meiner Sicht das ganze Thema ein bisschen abfedern können, diese hohe Verantwortung gepaart eben mit wenig Ressourcen und kurzen Deadlines.
Und das Thema knappe Ressourcen haben wir ja damit eigentlich auch schon mit adressiert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, externe Ressourcen zu bemühen. Und hohe Fluktuation war jetzt ja der vierte, sagen wir, Herausforderungsbereich, nenne ich es mal. Und wäre jetzt auch die Idee zu sagen, naja, wenn ich intern viel Wechsel habe, dass ich extern dann vielleicht eine gewisse Stabilität reinbringen kann, weil ich eben auch für Kontinuität sorgen könnte?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass es jetzt perfekt zusammengefasst, ja. Dass man da halt wirklich, weil intern halt eben alles ein bisschen knapp ist, dass man da wirklich noch so einen Anker hat quasi zu extern. Kann man diskutieren darüber, ob das gut oder schlecht ist, aber ich sehe immer wieder, dass das viele Vorteile bringt. Ich habe noch ein kleines Beispiel, was ich jetzt vor etwa 6 Monaten erfahren habe. Das war ein recht großer Konzern. Das war ein Team dort von, glaube ich, 3 Leuten und die haben ihre Prozesse wirklich mit einer Robotik-Software automatisiert. Das ist eine Art von KI wahrscheinlich schon irgendwie, aber das haben die schon jahrelang so. Und diese Robotik-Software, die hat einfach diese repetitiven Aufgaben automatisiert durchgeführt. Und von einem Tag auf das andere hat das Team den Konzern verlassen. Und es kam ein neues Team extern, keine Dokumentation, es war wirklich eine Blackbox, keine Chance, das zu machen. Und ich meine, das sind ganz, ganz viele Aspekte, die da reinkommen, eben fehlende Dokumentation, Blackbox. Und die waren wirklich am Anfang, also die mussten mit dieser Thematik umgehen. Dort war das glücklicherweise so, dass ich diesen Konzern gekannt habe, weil ich das mit dem alten Team aufgebaut hatte, das ganze Thema. Es war jetzt ein guter Umstand natürlich und durch die Tatsache, dass wir dort eben gute Beziehungen zum Kunden hatten, konnten wir als Externe weiterhelfen. Also war jetzt genau so ein Fall, wo du erwähnt hast, ich greife halt auf externes Know-how zu, das war glücklicherweise noch vorhanden, um diese Fluktuation wirklich auffangen zu können, einigermaßen. Und das hat einigermaßen gut geklappt. Und da springen wir immer wieder ein und ich glaube, da muss man einfach wirklich gute Beziehungen zum Partner haben, damit man solche Fälle abdecken kann.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir die 4 Bereiche der Herausforderungen gesprochen. Lass uns doch nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Was seht ihr denn jetzt so auf Finanzbereiche zukommen? Was sind denn so die Themen, die ihr glaubt, dass sie in den nächsten Jahren wieder für vielleicht Veränderungen sorgen werden, vielleicht für weiteren Modernisierungsbedarf? Was glaubt ihr, sind die relevanten Zukunftsthemen?
Ich glaube, eine der großen, sag jetzt mal, Schwachstellen oder Bereiche, wo gerade so Software oder Technologien sich noch weiterentwickeln können, ist sicher im Umfeld von Kollaboration innerhalb eines Unternehmens, Kommunikation, Abstimmen der Arbeitsschritte und das auch möglichst einfache Definieren der Arbeitsschritte. Und ich glaube, dieses ganze Thema, vielleicht kann man das mit Workflow-Unterstützung oder wie auch immer das definiert wird, ich glaube, das ist ein großes Thema, was sich weiterentwickeln wird. Das haben schon viele Softwarelösungen, haben da schon was, wir auch. Aber eben gerade wenn es um Kommunikation und Kollaboration gibt es da, glaube ich, noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Und das ist für mich ein ganz zentrales Thema, welches ich sehe in nächster Zukunft. Noch nicht von KI gesprochen. Ich glaube, da sagst jetzt du noch was dazu, Dominik, gell?
Ja, KI haben wir schon ein bisschen erwähnt. Und ich glaube, es ist etwas, das man eigentlich Schritt bei Schritt einsetzen wird. basiert auf Anwendungsfällen eigentlich. Von daher kann man nicht einfach sagen, okay, ab morgen will ich KI umsetzen. Der Fehler haben wir eigentlich schon teilweise gemacht mit Digitalisierung. Vor ein paar Jahren wurde gesagt, okay, ab jetzt werden wir digitalisieren. Aber das funktioniert eigentlich nicht wirklich so. Das ist wirklich Schritt bei Schritt und Anwendungsfall basiert. Von daher, ich habe es vorher erwähnt, KI um Textbearbeitung, das ist super wichtig. KI auch um Benchmark zu bauen, automatisch, das ist auch ein neues Thema, weil jetzt werden alle, oder nicht alle, aber viele Berichten werden maschinell lesbar. Das bedeutet viel einfacher, das Ganze durchzulesen und unterschiedliche Berichte von unterschiedlichen Firmen in andere Branchen, andere Ländern, andere Industrien zu vergleichen. Und da braucht man auch KI-Unterstützung, weil, wie gesagt, der narrativen Teil ist sehr wichtig. Aber noch einmal, Schritt bei Schritt. Das kann nicht in einer Iteration umgesetzt werden. Das andere Thema, das ich noch ziemlich interessant finde bei der Modernisierung, ist auch, was man ein bisschen von der Vergangenheit lernen kann. Und zwar, die etablierten Lösungen generell im Bereich Performance Management sind manchmal ziemlich unflexibel, weil man hat vom Anfang an versucht, alle Daten der Entscheidungsfindungsprozess zusammenzubauen in einem einzigen System. Und ich finde, dass die Idee von der Composite-Architektur, wo du einen Teil hast mit Datenmanagement und einen anderen Teil, wo du wirklich das ganze Steuern vom Unternehmen entwickelst, beide verknüpft mit Schnittstellen, aber doch ein bisschen losgelöst, damit du schneller oder agiler reagieren kannst, Entscheidungen treffen kannst und parallel arbeitest du auf deine Datenlayer auch, weil du sie brauchst. Aber die Zeit ist nicht die gleiche. Von daher müsste man eigentlich zwei unterschiedliche Systeme haben, die zusammen reden, aber nicht zu stark gekoppelt sind, um diese Agilität nicht zu verlieren. Aber ja, das sind viele Elemente. Und das bedeutet, erstens müssen die Leute motiviert sein, diese Umwandlung zu unterstützen als Team. Sie müssen auch Zeit haben. Das bedeutet, so viel wie möglich automatisieren, damit die Leute wirklich Zeit haben, um sich darum zu kümmern. Und dann Schritt bei Schritt, mehrere Jahre, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Deswegen spricht man eigentlich von der Modernisierung als ein mittellangfristiges, nicht einmal Projekt, eher Programm, würde ich sagen.
Absolut. Das war ein sehr schöner Abschluss, Dominik. Patrick, vielen Dank, dass ihr eure Einsichten, eure Erfahrungen hier geteilt habt mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich hoffe, dass sich da viele wiederfinden konnten, auch was mitnehmen konnten. Denn gerade dieser menschliche Aspekt, der wird ja nicht immer in einer doch technologieorientierten Diskussion mit berücksichtigt. Das fand ich sehr wertvolle Hinweise von euch. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Danke auch.
Danke, dir auch, Carsten.